Ja, ich möchte über das Sprachengebet lehren. Das Sprachengebet, das Beten in neuen Zungen, wie es auch genannt wird, taucht eigentlich das erste Mal live auf zu Pfingsten. In Apostelgeschichte 2, da heißt es, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, und der Heilige Geist gab ihnen das, was sie aussprechen sollten. Und es geschah genau das, was Jesus schon vorausgesehen hatte. In Markus 16 lesen wir das. In Markus 16, ab Vers 17, da sagt Jesus, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Am besten, du liest das selber in deiner Bibel nach. Jesus sagt, allen, die ihm vertrauen, Glaube heißt Vertrauen, all denen, die ihm vertrauen, werden diese Zeichen folgen. Und dann kommt es. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das heißt, Jesus sagt voraus, welche Zeichen den echten Gläubigen folgen. Und dabei ist nicht so entscheidend, ob du dich damit wohlfühlst, ob du das schon kennst. Mir ging es genauso. Ich habe nie Dämonen ausgetrieben. Ich glaubte nicht daran, dass es Dämonen gibt. Ich hatte nie in neuen Sprachen geredet. Ich glaubte nicht daran, dass es sowas gibt. Ich dachte, das ist verrückt. Und als ich das erste Mal in einer Gemeinde war und hörte Menschen in neuen Zungen singen und beten, da dachte ich, die reden Hebräisch. Und dachte, es ist ja erstaunlich, dass der Pastor so gut Hebräisch kann. Und dann fragte ich hinterher jemanden und sagte, wie kommt denn das, dass die so toll Hebräisch singen können? Und dann sagte die Person, nein, ach Quatsch, der kann doch nicht Hebräisch. Wir singen in neuen Sprachen, wir singen in Zungen. Und ich sagte, was macht ihr? Und im nächsten Moment dachte ich, nein, krass, ich bin doch in eine Sekte geraten. Ich muss hier raus, aber schnellstens, die sind alle verrückt geworden. Die beten in neuen Zungen. Was ist das denn? Ich meine, ich war ein aufgeklärter Mensch, hatte Abitur gemacht und war Student. Und dann sowas. Und dann sagt er, ja, das steht doch in der Bibel. Das steht doch in der Bibel, lies mal nach. 1. Korinther 14, sagte die Person mir. Und dann habe ich das Wort studiert, Apostelgeschichte 2 gefunden, Markus 16 gefunden, was ich gerade gelesen habe, und stellte fest, ja, Jesus spricht davon in Markus 16. Lukas berichtet in der Apostelgeschichte Kapitel 2 davon, wie die ersten Jünger zu Pfingsten in neuen Sprachen redeten. Wir sehen das in der Apostelgeschichte noch öfter. Ganz besonders krasse Geschichte ist dann in Apostelgeschichte 10, als Petrus zum ersten Mal den Heiden, den Leuten aus den Nationen, dem Cornelius, das Evangelium predigt. Da fängt er an, alles zu erklären. Und er sagt, das Wort, das er den Söhnen Israel gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr, kennt ihr. Die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe, die Johannes predigte, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat, den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Da predigte Petrus das ganz klare Evangelium, die Kernpunkte. Dann heißt es hier, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Auf alle. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, auch die Juden, die gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Die konnten es nicht fassen. Und dann heißt es hier, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Glossolalein, die hörten sie in Sprachen reden. Und dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Das heißt, als sie in Sprachen reden hörten, da sind die wahrscheinlich in Verzückung geraten, haben alle dort fast rumgeschrien und riefen laut, und die Juden dachten, wow, was passiert hier? Sie haben den Heiligen Geist empfangen. Das Empfangen des Heiligen Geistes ist im Alten Testament, darauf hat Petrus in Apostelgeschichte 2 auch verwiesen, in Joel und in der deutschen Bibel in Kapitel 3 vorausgesagt worden. Und es ist interessant, dieses Wort Prophezeien war von Anfang an eine Sache, wo man daran dachte, dass jemand in Verzückung geriet, in Ekstase geriet und dann göttliche Dinge aussprach oder vielleicht sogar in himmlischen Sprachen. Wir wissen von 1. Korinther 13, dass Paulus sagt, selbst wenn ich in Sprachen der Engel oder der Menschen, also auch in Engelssprachen reden könnte. Es gibt himmlische Sprachen, Engelssprachen. Und diese Verzückung, von der prophetischen Verzückung, ist hier die Rede in Joel Kapitel 3. Das ist gut aufzuschlagen, da heißt es, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. So, Gott hat verheißen auf alles Fleisch. Er macht keinen Unterschied. Vom kleinsten bis zum größten, sie alle werden mich erkennen. Das ist der Inhalt des neuen Bundes. Jeremia 31, Vers 33 und 34. Wenn du das dir anschaust, da ist die Rede davon, dass Gott sein Gesetz in unser Inneres legen und es auf unser Herz schreiben wird. Und er wird unser Gott sein und wir sein Volk, dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einen seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Gott hat sich vorgenommen, unsere Schuld und Sünde zu vergeben und nicht mehr daran zu denken. Und in dem Moment, als Cornelius das begriffen hatte, Gott hat alle unsere Schuld vergeben, er hat Jesus für uns sterben lassen und ihn auferweckt, da wurde er mit Erkenntnis Gottes so sehr erfüllt, mit Gott so sehr erfüllt, dass der Heilige Geist auf ihn kam. Das ist, was Gott in Hesekiel 36 durch den Propheten Hesekiel schon 580 Jahre vorher vorausgesagt hat, in Vers 26. In Vers 25 sagt er, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und das ist immer die erste Bedingung, dass du gereinigt wirst, dass reines Wasser auf dich gesprengt wird, dass dein Herz gewaschen wird von allen Götzen durch das Blut des Lammes. Und der nächste Schritt ist, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und dann Vers 27 nochmal, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Denn das, was dem Gesetz unmöglich war, sagt Römer 8, das schafft Gott durch seinen Geist in uns. Er gibt den Geist in uns und der Geist in uns ist willig. Das Fleisch ist schwach, sagt Jesus, aber der Geist ist willig. Und es ist derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Es ist der Geist Gottes, den Jesus selber auch verheißen hat, der Stellvertreter Jesu. Man kann eigentlich sagen, der Heilige Geist ist Christus in geistlicher Form hier bei uns. Christus in physischer Form hat in dem Körper von Jesus gewohnt. Jesus Christus, Gott in physischer Form hat in Jesus Christus gewohnt. Aber in geistlicher Form ist er als Tröster, der dreieinige Gott, mitten unter uns. Unser Tröster, unser Helfer, der Geist der Wahrheit, der Geist, der gekommen ist, uns zu lehren, uns zu führen in alle Wahrheit und unserer Schwachheit aufzuhelfen. Vom Heiligen Geist heißt es auch in Römer 8, Vers 26 dann, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Sowas gibt es. Der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Dieser Geist, sagt die Bibel, ist der Geist der Kindschaft. Es ist nicht ein Geist der Furcht, sondern es ist ein Geist der Kindschaft. Hier ist es in Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zu Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft oder der Kindschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und deswegen liebe ich das Sprachengebet so, weil wir sollen rufen, aber Papa. Und das Erste, was ein kleines Baby macht, ist zu rufen, Mama, Papa. Und das Erste, wenn wir Kinder Gottes werden und wirklich von oben, vom Geist geboren werden, dann passiert etwas, dass unser neuer Mensch in einer göttlichen, himmlischen Sprache den Vater preisen will und rufen will, aber Papa, Papa, Dios, Papa, da, Karra, Baba, Baba, Yerra, Baba, Sikere, Bebe, Bebe. Es ist einfach dieses Verlangen des neuen Menschen, aber Vater zu rufen, aber Vater und den Vater anzubeten. Jetzt fragst du, warum muss ich das in komischen Worten tun, die niemand versteht? Gott möchte, dass nicht mehr dein Verstand an erster Stelle steht, sondern dein Herz. Gott möchte dir helfen, dass du wieder umkehren kannst und werden kannst wie ein kleines Kind. Und weil du so erwachsen, so streng und so brav geworden bist und genau weißt, was ich gehört und was ich nicht gehört, sagt Gott, weißt du was? Ich schick mal die Gabe des Sprachengebetes, dass meine Menschenkinder wieder umkehren und kleine Kinder werden, die rufen, aber Papa, du sollst wie ein kleines Kind werden. Und den Vater preisen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Komm, fang doch an, ihn anzubeten. Fang an, ihm zu vertrauen. In Sprüche 3, Vers 5 und 6 heißt es, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, so wird er selbst deine Pfade ebnen. Gottes Wort befiehlt uns quasi, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und in 1. Korinther 2, da erklärt Paulus in Vers 14, ein natürlicher Mensch oder der natürliche Mensch, da steht eigentlich im Griechischen Anthropos Psychikos, der seelische Mensch, aber begreift gar nichts von dem, was der Geist Gottes will. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt. Das heißt, deine Seele, dein Verstand, dein Wille, deine Gefühle sind nicht das richtige Empfangsgerät für den Heiligen Geist. Du brauchst einen anderen Empfänger. Du brauchst den Geist, der durch Jesus aus den Toten auferweckt worden ist, nämlich dein Geist, dass du wieder lebendig gemacht worden bist und du hast einen neuen Geist in dein Inneres bekommen, ein neues Herz. Das steinerne Herz ist rausgenommen worden. Und dann schenkt Gott dir quasi, sozusagen seine SIM-Karte, installiert dir und sagt, jetzt hast du himmlischen Empfang. Leg diese SIM-Karte ein. Jesus ist diese SIM-Karte. Und wenn du Jesus Christus aufnimmst, bekommst du das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Und dann, wenn du ein Kind Gottes bist und weißt, dass deine Sünden vergeben sind und der Vater dich angenommen hat, dann weißt du auch, dass dir das Geschenk des Heiligen Geistes zusteht. Es ist dein Erbteil. Es ist das Versprechen, was Jesus dir gegeben hat. Ich sende euch den Geist meines Vaters. Das ist meine Verheißung, die Verheißung des Vaters. Es ist mein Versprechen. Und wenn Jesus dir was versprochen hat, dann hast du auch ein Recht darauf, es zu empfangen. Und er sagt in Matthäus 7,12, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wenn ihr das schafft, denen ab und zu oder sogar jeden Morgen Frühstück zu organisieren, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist geben. Allen, die ihn bitten. In Jakobus 1,5 heißt es, Gott ist ein Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Egal, was du getan hast, egal, was in der Vergangenheit war, egal wie oft du versagt hast, in dem Moment, wo du zu Gott kommst als verlorener Sohn oder als verlorene Tochter, nimmt er dich in seinen Arm. In Lukas 15,20 heißt es, als du noch fern warst, da sieht dich der Vater und wird innerlich bewegt und macht sich auf und läuft dir entgegen und fällt dir um den Hals und küsst dich. So geht der Vater mit den Menschen um, die einen Schritt auf ihn zutun und sagen, Vater, ich möchte dich kennen. Ich möchte wirklich nach Hause kommen. Das ist so wunderbar. Und deshalb ist er so gnädig, dass Petrus in Apostelgeschichte 2, 38 so kühn, so klar aussprechen kann zu diesen 3000 Leuten, denen das Wort mitten durchs Herz drang und die begriffen quasi, hey, wir haben Jesus eigentlich getötet. Wir waren mit daran schuldig, dass der Messias hingerichtet worden ist. Die müssen geschockt gewesen sein. Die müssen gedacht haben, wow, wir haben Gott umgebracht. Wir haben zugelassen, dass Gott ans Kreuz genagelt wurde. Was sollen wir jetzt tun? Fragen sie die Brüder. Da antwortet Petrus ihn und spricht, tut Buße oder auch denkt um oder auch kehrt um in euren Gedanken und Taten. Kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Da gab es für Petrus keinen Zweifel. Und dann erklärt er auch warum. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott hinzurufen wird. Er hatte verstanden, dass Jesus extra auf diese Erde gekommen ist, um der Täufer im Heiligen Geist zu werden. Johannes der Täufer taufte mit Wasser. Und als er Jesus sah, sagte er, dieser ist es, von dem ich euch sagte, der nach mir kommt, war eher als ich. Und ich bin nicht mal würdig, seine Schuhriemen zu lösen. Und er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Das heißt, Jesus war von Anfang an beschrieben als der Mann, der die Menschheit in den Ruach HaKodesh, in den Heiligen Geist hineintauchen wird und in das Feuer Gottes. Und Jesus sagt von sich, ich bin gekommen auf die Erde, um ein Feuer anzuzünden. Wie wünschte ich, dass es schon brennt. Ich meine, das ist Lukas 12, Vers 49. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Er will es in deinem Herzen anzünden. Und deswegen kam zu Pfingsten der Heilige Geist und Feuer, eine Flamme, setzte sich auf jeden Einzelnen. Denn es ist das Feuer der Liebe Gottes. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Es ist auch das Feuer, was die Sünde wegbrennt. Es ist das Feuer der Leidenschaft, dass du anfängst, für Jesus zu brennen und sagst, Gott, ich will nur dich. Es ist dieses Feuer allein, was deine Lampe zum Brennen bringt. Und Jesus hat gesagt, dein Licht soll brennen, deine Lampe soll leuchten. Jeder Mensch ist geschaffen wie eine Kerze, wie eine Öllampe. Und du hast einen Docht in deinem Inneren. Und das ist der Docht deines Herzens, dieses Herz soll brennen, seid brennendem Geist, sagt Römer 12. Dieses Herz soll brennen für Gott. Und das ist das wichtigste Gebot auf der Erde. Da sagt Jesus, das Allergrößte ist, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit all deiner Kraft, mit allem, was in dir ist, mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Verstand. Und genau deshalb musst du hinein völlig untergetaucht werden in den Heiligen Geist, sodass er die Kontrolle übernimmt über dein Denken, über dein Fühlen, über dein Reden. Und deshalb darfst du ihm das Steuer heute zur Verfügung stellen, in seine Hand geben. Das Steuer ist deine Zunge, es ist das Lenkrad deines Lebens. Und diese Zunge darfst du dem Heiligen Geist übergeben, dass du anfängst, himmlische Worte auszusprechen. Wow! Und dein Herz wird brennen. Und ich sage dir, es ist unmöglich, brennendem Geist zu sein, ohne die Taufe im Heiligen Geist. Es ist unmöglich, Gott so leidenschaftlich zu lieben, wie er sich wünscht, ohne die Taufe im Heiligen Geist. Und es ist auch nicht biblisch, denn Gott hat gesagt, ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Ich werde mein Gesetz auf eure Herzen schreiben. Und er hat gesagt, in Johannes 7, Vers 37, wenn irgendjemand durstig ist, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist Gottes Vision, das ist die Vision Jesu für jeden Menschen, der ihm vertraut. So heißt es in Johannes 4, dass in deinem Inneren eine Quelle entsteht, die in das ewige Leben sprudelt. Ab Johannes 4, Vers 10. Dort soll eine Quelle installiert werden, die sprudelt und sprudelt. Und ich habe mich mal gefragt, wie schwer ist es für eine Quelle zu sprudeln? Guck dir mal die Spree an hier in Berlin oder wo auch immer du bist, einen großen Fluss und such nach der Quelle. Irgendwo ist dieser Fluss entstanden. Und dann interview mal die Quelle und frage diese Quelle, wie anstrengend ist es für dich, diesen mächtigen Fluss hervorzubringen? Und diese Quelle wird sagen, ich sprudle einfach nur Tag für Tag für Tag für Tag. Ich höre nicht auf zu sprudeln. Und das ist, was der Heilige Geist in uns macht. Das ist, was er in uns tut. Er hört nicht mehr auf. Niemand kann ihn von uns nehmen. Schau dir mal an die Verheißung in Johannes 14, die Jesus über den Heiligen Geist gegeben hat. Johannes 14, 15 und 16 sind alles drei Kapitel, wo über den Heiligen Geist berichtet wird. Johannes 14, Vers 26 heißt es, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und vorher heißt es, und ich werde den Vater bitten, ab Vers 16, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Das ist das Erstaunliche. Jesus sagt, ich komme zu euch und meint damit, er kommt in Person des Heiligen Geistes wieder zu uns. Er wird uns nicht als Waisenkinder zurücklassen, sondern er sendet den Geist der Kindschaft. Er hat ihn gesandt, damit auch du rufen kannst aus tiefstem Herzen, aber Vater, dieser Geist, der wird in Epheser 1 genannt das Unterpfand oder Angeld unseres Erbes. Weil unser Erbe ist eigentlich, dass wir sein werden wie Jesus und den Himmel erben, das Himmelreich erben. Jesus sagt, denn ihnen gehört das Himmelreich, den Sanftmütigen, den geistig Armen und so weiter. Das ist unser Erbe, das ganze Himmelreich, das neue Jerusalem, mit ihm zu regieren als König und Priester. Aber es gibt ein Angeld, jetzt in dieser Zeit, heißt es in Epheser 1, 14, von dem Heiligen Geist der Verheißung. Vers 13 heißt es, dass wir versiegelt worden sind. Mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Da ist ein Siegel auf dich gedrückt worden von Gott, dem Vater, was nie wieder rückgängig gemacht werden kann. Das ist eingeprägt in deine Stirn, in dein Herz. Du gehörst ihm. Und dieser Geist ist der Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Er ist das Angeld. Das heißt, wir können wissen, dass wir Gott gehören, durch den Geist, den er in uns gegeben hat. Das ist ein Erkennungsmerkmal. So steht es auch im ersten Johannesbrief. Daran erkennen wir es. Weil die Liebe Gottes in unser Herzen buchstäblich ausgegossen wurde. Römer 5, Vers 5 beschreibt den Heiligen Geist als die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen wurde. Durch den Heiligen Geist. Denn Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und so ist auch der Heilige Geist vollkommene Liebe aus 1. Korinther 13. Er ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. So wenn du eine Gabe des Geistes praktizierst, solltest du sie immer in Liebe praktizieren, denn nur so bleibst du in Gott. Und es kann nicht sein, dass wir prophezeien oder in Sprachen reden, ohne die Liebe zu haben. Das sollte nicht passieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb erwähnt Paulus das auch nochmal in 1. Korinther 13. Und er sagt dort in den ersten Versen von 1. Korinther 13, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimmel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Wow, das ist der Geist Gottes, der Ruach HaKodesh.